Also die, ich für mich gemerkt, die Position wäre nicht das, was ich mir unter Geschäftsführung vorstelle. Mir begegnet es oft, dass Mitarbeitende eine große Skepsis gegenüber HR haben, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also es sind ja, wie du sagst, es sind nicht nur Frauen, es sind Eltern generell, aber es sind auch andere marginalisierte Gruppen, die man halt stärken muss und nicht ausbremsen darf.
Herzlich willkommen zu Let's Talk People. Der Küchentalk mit inspirierenden Menschen aus verschiedenen Branchen, aber immer mit demselben Ziel. Spannende Einblicke in das People-Management ihrer Unternehmen zu bekommen. Heute präsentiert von Gina Renner.
Hi, ich bin Gina, Mitgründerin von Unfold Now und begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Talk People. Heute zu Gast Laura Christe. Laura ist selbstständig als Coachin und Beraterin, insbesondere für die Themen, die HR oft übersieht: Menschlichkeit und Gleichberechtigung. Sie ist alleinerziehend, mutig ihren Weg gegangen und stellt bestehende Strukturen in Frage, mit dem Ziel, Arbeitswelten zu gestalten, in denen Care-Arbeit als Führungsqualität anerkannt wird. Liebe Laura, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir so wieder zusammenkommen. Und vielleicht an erster Stelle, habe ich irgendwas Wichtiges in der Intro vergessen zu dir?
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Und wie wir beide HR kennen, ist das Themenfeld dann doch immer so groß, dass es auch schwer ist, auf einen Punkt zu bringen.
Ja, da bin ich total bei dir. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Damit wir mal so locker ins Gespräch kommen, wir starten ja immer mit unserem Impulsspiel. Das bedeutet, ich stelle dir Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten und dann hast du so 2-3 Sekunden Zeit, dich zu entscheiden. Bist du bereit?
Ja.
Karriere oder Familie?
Uff, Karriere.
Strukturierter Tagesplan oder spontane Entscheidung?
Strukturierter Tagesplan.
Startup oder Konzern?
Startup.
Führen oder beraten?
Beraten.
Baby auf dem Schoß im Call oder Kind oder Meeting verschieben?
Meeting verschieben. Also ich gehe von mir selber aus.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns ja schon einmal kennenlernen dürfen und mir ist total hängen geblieben, dass ich es einfach total inspirierend und spannend fand, wie du deinen Weg gegangen bist. Vielleicht kannst du uns und die ZuhörerInnen dazu ja mal kurz abholen, wie das dazu kam. Du hattest ein Angebot, auch in die Geschäftsführung zu gehen. Gleichzeitig war dann das Thema Alleinerziehend, das alles unter einem Hut zu bekommen. Nimm uns doch da gern einmal mit, was da bei dir vielleicht so los war und was dich dazu gebracht hat, da zu sein, wo du gerade bist.
Die Kurzfassung, gar nicht so einfach, aber irgendwie doch. Ich habe im Agenturbereich angefangen zu arbeiten vor 13 Jahren, glaube ich, oder länger. Und war klassisch im Marketing und war immer in eher kleineren, inhabergeführten Agenturen und habe dann gemerkt, dass dort das Personalthema, Strukturthema immer so ein bisschen vakant war und habe mich in diese Rolle reinentwickelt und sehr viel Verantwortung für Mitarbeitende übernommen. Und tatsächlich nach meiner Elternzeit stand das Thema im Raum, dass ich gesagt habe, ich komme sehr gerne zurück, aber ich möchte dann auch in eine noch verantwortlichere Rolle reinkommen, als ich es vorher war, wodurch sich das Gespräch und Angebot zur Geschäftsführung entwickelt hat, was ein super wichtiger Prozess für mich war, weil irgendwie, ich glaube, wenn man auf Agenturseite arbeitet, hat man immer mal wieder diesen Gedanken so, okay, ist Selbstständigkeit eine Option für mich oder nicht? Weil man oft in Agenturen natürlich auch andere Selbstständige sieht, die kommen und gehen und sich so vielleicht inspiriert oder so leicht angezündet fühlt davon. Aber natürlich war die Geschäftsführung auch eine super spannende Entwicklung und Unterhaltung. Und dadurch haben wir aber festgestellt, dass unsere Werte nicht ganz zusammenpassen würden, beziehungsweise die, ich für mich gemerkt, die Position wäre nicht das, was ich mir unter Geschäftsführung vorstelle. Und dann bin ich meinem Wunsch nachgegangen, die Selbstständigkeit zu wagen in diesem Zuge. Und parallel ist das passiert mit dem Alleinerziehendsein, was natürlich schwierig war, weil ich, weil man sehr viel von außen Impulse bekommt, wo Leute sagen, so willst du nicht doch lieber da bleiben, solltest du nicht doch lieber die sichere Variante nehmen und so weiter. Habe mich dagegen entschieden, weil dieser Wunsch der Selbstständigkeit schon immer da war. Und das mache ich jetzt seit 1,5 Jahren und das funktioniert super für mich. Und ehrlicherweise ist dieses funktioniert super für mich natürlich auch immer so ein bisschen Reality-Check, weil das ist aus der einen Seite mein Wunsch gewesen, das zu machen, und gleichzeitig ist es auch einfach eine absolute Notwendigkeit für meine Lebensrealität, dass ich maximal flexibel bin, was Care-Arbeit betrifft. Und ich könnte es mir gerade nicht im Angestelltenverhältnis vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, hier, man sieht mich ja leider nicht grinsen, aber ich fühle es sehr, weil es bei mir ja gar nicht so anders war. Ich habe ja auch 2023 meine Tochter bekommen im März, also Anfang März, und Ende März habe ich dann meinen Job in der Beratung gekündigt, um mich dann selbstständig zu machen, genau aus den Gründen, die du eben mit genannt hast. Und was ich mittlerweile total schön finde, weil ähnlich wie bei dir haben gefühlt 95% der Leute so symbolisch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, so, oh Gott, was machst du? Und gleichzeitig, ich erinnere mich vor kurzem an einem Workshop, das war ein Leadership-Workshop, den habe ich zusammen mit meiner Co-Gründerin Vanessa gegeben. Und zu dem Zeitpunkt war sie im 8. Monat schwanger und ich fand es so schön, was wir zurückgespiegelt bekommen haben, weil in dem Leadership-Workshop war auch jemand schwanger gewesen. Ja. Und sie hat uns danach gespiegelt, ey krass, endlich sehe ich mal Frauen, wo ich weiß, es geht irgendwie auch anders, weil in ihrem Umfeld kriegt sie auch immer gespiegelt, weil sie eher auch in die Richtung ist, so, ich möchte arbeiten, ich will gar nicht so richtig raus, wie mache ich das, ich will auch schnell wieder rein, ich arbeite gerne, und hat immer so auch da wieder, ne, das gespiegelt bekommen, das ist doch nicht richtig, und meinte, für sie war es so gut, uns damals zu sehen. Und das hat mir wieder gezeigt, wie selten es es doch immer wieder gibt. Also so bei uns in der Bubble denke ich, ja, das ist doch halt so. Und wir machen das halt und wir probieren die Dinge neu zu denken. Auch wenn ich jetzt bei Vanessa sehe, was heißt das, wenn sie in Elternzeit geht? Wie raus ist sie? Was ist dieser Cut? Muss es einen Cut geben? Wie sieht der aus? Das neu zu denken, sie weiterhin zu inkludieren und wirklich zu schauen, was braucht sie, was möchte sie? Gefühlt erfinden wir das gerade für uns neu, weil wir kaum Systeme haben, wo wir uns was abgucken können. Ging oder geht dir das ähnlich?
Absolut, total. Also ich habe wirklich sehr gestruggelt am Anfang mit meiner eigenen Entscheidung wegen dem Feedback, das von außen kommt, was ja oft gut gemeint ist, aber einen halt leider nicht wirklich empowert und nicht weiterbringt. Und ich habe damals dann auch ein Gründungscoaching gemacht und eins meiner Kernthemen war tatsächlich diese internalisierte Diskriminierung, die ich selber gemerkt habe. Also ganz am Anfang beim Aufbau, beim Schreiben vom Businessplan und so, habe ich mich ganz oft erwischt in dem Gedanken auch, meine Kundinnen dürfen nicht wissen, dass ich alleinerziehend bin, weil ich Angst hatte, nicht als kompetent wahrgenommen zu werden wegen meiner privaten Situation, was totaler Quatsch ist. Und das Coaching hat mir dabei super geholfen, diese Glaubenssätze zu überwinden für mich selbst. Und das ist auch der Grund, warum ich versuche, sichtbarer zu werden für das, was ich mache, weil ich selber auf der Suche war nach Vorbildern und nicht viele gefunden habe, nur sehr wenige. Also dieses Thema, diese Verknüpfung wird so oft ausgeschlossen, deswegen möchte ich sie gerne besonders präsent machen, dass man alleinerziehend sein kann und selbstständig. Dass das natürlich extrem viele Ängste mitbringt und Risiken, und ich einmal im Monat mindestens das hinterfrage und mir denke so, ach, vielleicht sollte ich doch eine Festanstellung nehmen. Das passiert, aber es ist wichtig, Vorbilder zu sehen und denen folgen zu können und sich auszutauschen und nicht zu schweigen. Ja.
Gehe ich total mit. Und was wir dabei festgestellt haben, es gibt Vorbilder, aber oftmals kommen die aus einem vor allem auch finanziellen Rahmen, dass es dann Möglichkeiten gibt der Kinderbetreuung oder im Hintergrund Menschen, die sich um die Care-Arbeit kümmern können. Also, dass du dann da den Support hast, weil du es dir leisten kannst, andere Leute dafür zu bezahlen, dass sie dir den Rücken frei halten. Ja. Bei uns ist es tatsächlich ja auch so, wir kommen einfach, also wir sind klassische Arbeiterkinder. Und da ist kein Sicherheitsnetz, da ist kein Geld im Background. Also wenn wir fallen, dann fallen wir. So, da ist nichts und wir müssen wirklich genau schauen, wie machen wir das, wie handeln wir das und wie schafft man das aus eigenen Kräften, mit eigenen Kapazitäten. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, diese Vorbilder fehlen uns, diese Frauen oder Eltern. Also ich will nicht mal nur von Frauen auch immer sprechen. Mhm. Ich finde generell so der Blick auf Eltern. Ja. Ich würde auch so gerne mal mehr Männer auf der Bühne sehen, die beschreiben, wie machen sie es? Wie machen sie es alleinerziehend? Das finde ich, ist ja dann auch nochmal so ein Thema, ne? So, das gibt's ja fast noch weniger. Und da aber wirklich mal zu verstehen, was treibt sie an? Wie kriegen sie ihr Leben geregelt? Wie priorisiert man? Und auch gemeinsam zu schauen, wie kann man da irgendwie einen Wandel schaffen, weil es ist ja wirklich einfach ein struktureller gesellschaftlicher Wandel, der her muss. Ja. Und diese Awareness muss erstmal her. Und das merken wir auch immer wieder, wenn wir in Workshop-Formaten sind oder in Unternehmen sind, das mal zu thematisieren. Das sind oftmals so blinde Flecken. Und dann mal zu schauen, was kann man dann machen als Unternehmen? Und da ist für mich auch immer so das Erste, wo ich denke, frag doch mal nach, hört doch mal hin.
Ja. Ja, das Gespräch löst so vieles. Auch das Gefühl, bei Mitarbeitenden gesehen zu werden für ihre persönliche Situation. Dadurch gewinnt man meistens so viel mehr, als wenn man, weiß ich nicht, mit Benefits um sich wirft. Mhm. Die Leute zu sehen und irgendwie, also es sind ja, wie du sagst, es sind nicht nur Frauen, es sind Eltern generell, aber es sind auch andere marginalisierte Gruppen, die man halt stärken muss und nicht ausbremsen darf und wo man als People, verantwortliche Personen in einem Unternehmen natürlich auch gucken muss, was ist denn vielleicht auch das aktuelle Geschehen in deren Bereich? Ich meine, wenn man sich letztes Jahr Berlin zum Beispiel anschaut mit den ganzen Kita-Streiks und solchen Sachen, so frage ich mich, welche Führungskraft, welche Person, welche Geschäftsführung ist denn auf ihre Mitarbeitenden zugegangen und hat gesagt, hey, ich sehe, was da passiert, kann ich dir irgendwie helfen? Wahrscheinlich eher weniger Menschen als mehr. Mhm. Und das ist halt irgendwie schade, weil man in so eine komische Lücke reinkommt oder ja, wenn man Eltern wird, kommt man in diese neue Bubble und ist auf einmal so in einem ganz neuen Kosmos mit ganz neuen Themen und ich finde, Unternehmen können da auf jeden Fall viel mehr Verantwortung übernehmen und mehr Weitblick haben, Strukturen schaffen, die halt einfach auf Gleichberechtigung, mentale Gesundheit, aber auch eben persönliche, individuelle Entwicklung einzahlen. Dann hat man auch nicht diesen strukturellen Bedarf, vielleicht in die Selbstständigkeit zu gehen.
Gibt es so ein, zwei Punkte? Also ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ich bin Zuhörerin, höre das und denke, okay, finde ich cool, ich möchte da gerne mehr auf das Thema eingehen. Gibt das so How to Start? Also wenn ich im Unternehmen das gerne irgendwie mehr angehen will, thematisieren möchte, was wäre deine Empfehlung, vielleicht so ein, zwei Punkte, womit man starten kann, sollte, aus deiner Perspektive?
Sich erstmal einen Überblick verschaffen, welche Gruppen ich vielleicht habe oder welche, ich sage jetzt mal Nischen, aber halt welche marginalisierten Gruppen habe ich eigentlich im Unternehmen und wie viel Raum haben deren Themen und
wie finde ich das heraus?
Wie connected sind die auch miteinander? Also den Raum auch erstmal zu schaffen und zu sagen so, hey, wir laden mal alle Leute ein, wir machen den Raum auf, wir laden vielleicht sogar das ganze Team ein und nicht nur gezielt Leute, die jetzt Eltern sind oder was auch immer, sondern ich öffne den Raum für alle, um solche Themen zu besprechen, um nachzufragen und zu fragen, welche Themen habt ihr denn eigentlich? Weil es gibt ja dann auch Fälle von, einfache Fälle vielleicht vermeintlich, wo man weiß, okay, die sind Eltern, aber vielleicht sind es auch Eltern von Kindern, die spezielle Bedürfnisse haben, die wiederum die Elternschaft nochmal verkomplizieren, in Anführungszeichen, als wäre es nicht schon Challenge genug, Beruf und Kind unter einen Hut zu bringen oftmals oder auch, es sind ja nicht nur Kinder, es sind ja auch Mitarbeitende, die vielleicht Eltern haben, die sie pflegen müssen. solche Themen den Raum aufzumachen und also zu agieren, statt zu reagieren. Mhm. Das Bewusstsein zu haben, wer ist da, den Raum aufmachen und dann das Gespräch suchen. Eine Sache, die dabei wichtig ist, nur die letzte Sache ist,
ja.
Wenn man den Raum aufmacht, dann muss man auch die Bereitschaft haben, das weiterzutragen, das Thema. Weil oft passiert es, dass Firmen den Raum aufmachen und dann wissen sie nicht, was sie damit eigentlich tun sollen. Und das ist das Wichtigste eigentlich für die Personalabteilung, das Thema dann auch hoch aufzuhängen, zu priorisieren und auch wirklich das Commitment zu haben, das anzugehen.
Mhm. Ja, gehe ich total mit. Wenn du sagst, ich fasse das nochmal zusammen, nur einmal zu verstehen, so wer ist hier eigentlich die marginalisierte Gruppe und dann Raum aufmachen, kannst du bei dem beiden Beispiel nochmal sagen, wie du das herausfindest? Also ich frage mich, man kann ja klassisch eine Umfrage machen und reingehen. Gibt es da noch andere Wege, wie du das herausfindest, welche Gruppen es gibt und welche Bedürfnisse?
Über das persönliche Gespräch. Aber okay. Das kommt natürlich auf die Größe dann auch des Unternehmens an. Je kleiner es ist, desto eher bietet sich das persönliche Gespräch an, weil Leute dann eher irritiert werden, wenn jetzt eine stereotype Umfrage kommt. Aber natürlich, wenn wir jetzt von Betrieben reden, die irgendwie 500 plus Mitarbeiter haben, dann macht natürlich das persönliche Gespräch sehr viel Arbeitsaufwand. Deswegen würde da dann eher eine Umfrage passen.
Und wenn du sagst, den Raum aufmachen, gibt es da Tipps, wo du sagst, so funktioniert das gut? Also wie schaffe ich es, diesen Raum aufzumachen?
Ich glaube, wichtig dabei ist, physisch anwesend zu sein und den Raum aufzumachen, also wirklich wortwörtlich den Raum aufzumachen, schon in der Einladung zu kommunizieren, was die Absicht des Termins ist, sodass Leute für sich im Vorfeld entscheiden können, möchte ich daran teilnehmen oder nicht.
Mhm.
Und auch zu kommunizieren, dass Vertraulichkeit herrscht.
Mhm.
Aber das ist auch was, was mir oft begegnet, dass eine große mir begegnet das oft, dass Mitarbeitende eine große Skepsis gegenüber HR haben, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie vielleicht mit Leuten gearbeitet haben oder sich anvertraut haben und dann gemerkt haben, diese Info wird nicht vertraulich behandelt. Also ich glaube, Vertraulichkeit ist auch wirklich so ein Weak Spot fast schon im Personalbereich, dass es manche Leute gibt, die in dem Bereich arbeiten, aber Vertraulichkeit nicht richtig ernst nehmen und nicht den schmalen Grat sehen, ab welchem Punkt ist das eine Info, die nur bei mir bleibt, wann muss ich sie anonymisieren, wann muss ich sie vielleicht auch verallgemeinern, um die Person zu schützen, von der die Information kommt.
Mhm. Ja, finde ich total gut, was du sagst mit dem Vertrauen, und das wäre auch sowas, was ich, glaube ich, immer als Tipp mit rausgeben kann, sich selber zu hinterfragen und da ganz ehrlich zu sein, weil ansonsten hat es am Ende, meine ich, keinen Effekt, zu überlegen, was du gerade gesagt hast. Ne? Habe ich das Gefühl, hier ist ein vertrauensvolles Verhältnis innerhalb der Unternehmung? Haben die Leute das Gefühl, hier ist ein Safe Space? Und wenn dem nicht so ist, auch fair enough, kann man dran arbeiten. Da würde ich dann immer sagen, finde ich es total hilfreich, extern jemanden reinzuholen, wie dich dann zum Beispiel. Weil da die Leute dann einfach auch nochmal vielleicht anders sich öffnen können, wenn dahingehend das Vertrauen nicht da ist. Was langfristig dann ja aber wieder auf das Vertrauen in HR einzahlt, weil sie sehen, ah, okay, die kümmern sich, sie machen was, sie probieren jetzt hier andere Wege. Also das ist irgendwie, finde ich, immer so ein Win-Win dann am Ende, was ich total gut finde. Und deswegen schauen wir da auch tatsächlich immer so, was macht hier Sinn? Wie gehen wir rein? Gehen wir mit HR gemeinsam rein? Gehen wir alleine rein? Und da vorher mal so ein Gefühl für bekommen, was ist das hier für ein System? Wie sind hier die Strukturen? Wie sind vielleicht auch so die machtpolitischen Themen, um da dann genau zu sagen, okay, das ist unsere Empfehlung, so machen wir das, so setzen wir das jetzt um da einfach den bestmöglichsten Effekt am Ende zu haben.
Absolut. Ich finde das auch als Externe super spannend, den Prozess zu sehen, wie man natürlich als externe Beratung anders wahrgenommen wird, sowohl von der Geschäftsführung. Man kann ganz anders Themen ansprechen und platzieren, als wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist. Mhm. Und selbst ich als Externe, unterscheide dann nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel interimsweise Generalistin für Personalthemen bin, dann würde ich nicht jedes Thema auch anbieten als Coaching, weil eventuell arbeite ich mit der Führungsebene im Day-to-Day zusammen, dann kann ich diese Ebene aber nicht coachen, weil ich repräsentativ einen Bereich vertrete und auf Augenhöhe mit denen agiere. Das macht es halt, also da macht es dann Sinn, nochmal jemand anders dafür reinzuholen, um die Vermischung der Themen nicht zu sehr hochzufahren.
Ja, kann ich verstehen. Wahnsinn. Oh, ja, ich denke gerade so, ey, ich könnte irgendwie noch 1000 Fragen stellen. mich interessiert aber tatsächlich noch eine Sache, was du vorhin auch gesagt hast. Das hat bei mir einfach so sehr Anklang gefunden, als du meintest, es ist halt manchmal auch viel und der Struggle, einmal im Monat gefühlt sitzt man da und überlegt sich, ey, lasse ich mich vielleicht doch fest anstellen. Ich frage mich, wie jonglierst du das alles und wie, oder die Frage ist, findest du dabei überhaupt Zeit für dich selber? Und wenn ja, wie machst du das?
Meinst du jetzt privat?
Ja.
ich finde die, ich plane mir die ein, ich verwerfe die auch oft oder verschiebe die dann für die Arbeit oder das Kind natürlich. Es fällt mir super schwer, das zu machen. Aber ich finde kleine Rituale, um nicht daran zu verzweifeln, zu sagen, ich habe jetzt mal 3 Stunden Zeit, wo ich nur für mich Zeit habe. Mhm. Und tatsächlich bin ich auch dafür umgezogen, weil ich gemerkt habe, ich finde sie nicht oder es ist sehr schwer für mich, sie zu finden. Ich brauche ein besseres Netzwerk, muss näher an die Familie ran, um einfach besser unterstützt werden zu können. Eben auch, was du vorhin gesagt hast, weil es natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Mhm. Sonst die Kinderbetreuung übernehmen zu lassen und gleichzeitig, wenn man das Privileg hält und hat, Familie zu haben, die da ist, die Interesse hat, sich mitzukümmern, die anbietet zu helfen, habe ich dann für mich entschieden, für die aktuelle Lebensphase mich quasi das Commitment zu geben, zu sagen, ich ziehe um und kriege dafür dann aber mehr Freiheiten.
Ja. Okay, wow. Nur wenn du teilen magst, hast du so ein kleines Ritual, wo du sagst, oh, das kriege ich irgendwie immer eingebaut und das tut mir total gut?
Ja, ich habe mir so eine Massagematte gekauft.
Ach, geil.
Da lege ich mich meistens drauf, nachdem ich mein Kind ins Bett gebracht habe.
So, ja, voll gut.
Eine Viertelstunde, eine Einheit oder manchmal auch eine Stunde, verschiedene Programme durch. Aber genau, das ist mein kleiner Space in der Wohnung, wo ich mich kurz drauflege und einfach abschalte. Oder morgens nach dem Kita abgeben zum Sport gehen. Das sind kleine Dinge.
Ja, ich merke tatsächlich bei mir immer wieder, es ist Sport. Sport gibt mir so unfassbar viel Energie. Und wenn ich wirklich, weil früher war immer so mein Anspruch gewesen, oder ich habe es mal verknüpft mit, ich mache ja erst dann richtig Sport, wenn es eine gewisse Dauer hat. Also so mindestens 45 Minuten bis 60 Minuten muss es ja sein, sonst ist es ja nicht richtig. Genau. Und habe da für mich gelernt, selbst wenn das morgens einfach nur 10 Minuten sind, so ein Morning-Flow-Yoga, am besten noch mit irgendwelchen tollen Affirmationen, wo ich so gerade denke, ah ja, das fühle ich. So heute Morgen erst wieder so, ich bin mutig, ich bin kraftvoll und ich schaffe heute alles, was ich mir vorgenommen habe. Und in diesen 10 Minuten fällt dieser Satz irgendwie gefühlt auch 10-mal. Und ich komme dann da raus und das sind 10 Minuten und da denke ich, ey, die schaffe ich für mich persönlich eigentlich immer morgens nochmal. Und die geben mir so viel Kraft und ich finde es so cool, weil das hatte letztens jemand zu mir gesagt, meistens, nicht immer, aber oftmals ist es so, die Energie, die du am Morgen für dich irgendwie schaffst, die trägt dich so durch den Tag. Und ich kann für mich ganz persönlich das total bestätigen, also so oft wie morgens schon so meine Stimmung ist und wie ich es schaffe, mich in eine bestimmte Stimmung zu bekommen und Energie, gibt mir das dann so über den Tag das wirklich immer wieder zurück, dass ich merke, ah ja, okay, nee, heute war nicht so gut oder heute war halt gut. Und das hilft mir dann auch total wiederum, in der Arbeit anzukommen. Also da auch meine Themen nochmal viel produktiver und besser umsetzen zu können. Das merke ich irgendwie immer wieder.
Ja, und ich finde, was halt auch immer ein Motivationsboost ist, zu Netzwerkveranstaltungen zu gehen,
wo
Menschen sind, die, also wo man einfach neue Leute, neuen Input bekommt, neue Menschen kennenlernen kann. ich bin seit kurzem auch hier und dabei so Female-Only-Events und ich finde das super spannend, weil der Vibe einfach so ganz anders ist auf einmal. Also es verändert einfach den kompletten Raum, dass es nur Frauen sind und irgendwie alle nur da sind, um sich kennenzulernen, und das ist richtig, richtig cool. Und aber auch sonst, je nachdem, welche Lebenssituation man selber hat, kann ich immer nur raten, vernetzt euch mit Leuten, die in der gleichen Situation sind. Findet Leute, sucht die Vorbilder, aber sucht auch die Leute, die auf dem gleichen Weg sind. Tauscht euch aus mit denen. Das ist immer wertvoll. Und das auch im Privaten zum Beispiel mit als Alleinerziehende. Ich gehe auch zu so Angeboten, die so Alleinerziehenden-Treffs und sowas. Mhm. Die sind meistens mit Kinderbetreuung. Und man spricht einfach mit anderen Menschen, die die gleiche Lebenssituation teilen. Man hat diesen ganzen Part von, wie schaffst du das eigentlich, wie machst du das, so, das fällt alles weg. Weil das ist klar, jeder muss es irgendwie schaffen. Und es ist super wertvoll, was ich da auch für Verbindungen zu Leuten gefunden habe. Das ist richtig cool.
Ja, total schön, dass du das sagst. Witzigerweise habe ich das vor kurzem erst meiner Mitarbeiterin empfohlen, weil wir sind ja auch noch ein total kleines Team. Und sie ist unter anderem bei uns im Bereich Social Media Marketing unterwegs und hat sich da einfach super viel Expertise aufgebaut. Und gleichzeitig gibt es jetzt nicht irgendwie ein Team von 5 Leuten, wo sie sich viel abgucken kann. Ja. Und dann haben wir auch darüber gesprochen und ich meinte, such dir ein Netzwerk, guck auch extern, wer kann ich inspirieren? Gibt es da jemanden, der vielleicht auch deine Mentorin sein kann? Also da so Synergien zu schaffen, finde ich auch immer wieder so wertvoll. Finde ich gut.
Ja, total. Und das ist ja eine Mechanik, die kann man privat für sich anwenden, die kann man beruflich für sich anwenden. Ja. Aber die kann man dann wiederum auch, wenn man im Personalbereich arbeitet, für das Team anwenden, Leute darauf aufmerksam machen. Absolut wertvoll, da Connections herzustellen, auch innerhalb der Firma.
Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, bevor wir dann langsam tatsächlich auch zum Ende kommen. Du hast bei dir im LinkedIn-Profil stehen, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, dass du es wichtig findest, dass man Care-Arbeit auch als Führungsqualität sieht. Was meinst du damit?
Ich meine damit, ich glaube, Care-Arbeit schärft die eigenen Sinne nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und dafür muss man nicht eigene Kinder haben, sondern kann in jeder Form und Ausprägung der Care-Arbeit aktiv sein. Es gibt einem eine gewisse Resilienz, weil man einfach mit anderen Dingen im Leben umgehen muss, was wiederum als Führungskraft extrem wertvoll ist, weil man sich nicht von jeder kleinen Veränderung vielleicht irritieren lässt. Mhm. Weil es in der Regel bei Leuten dazu führt, dass sie ruhiger werden, dass sie weniger, also dass der Wellengang, der ist zwar da, aber das Boot liegt eher ruhig im Wasser, sage ich jetzt mal so im Bildlichen gesprochen. Und man kann dann auch mehr Leuten die Hand reichen und sagen, komm, ich helfe dir da raus. Und wir machen das gemeinsam, weil das ist ja dann wiederum die Essenz von Care-Arbeit, dass man versuchen muss, jemand anderen mitzunehmen. Man muss sich um jemand anderen kümmern. Und das wiederum als Führungskraft, diesen Skill zu haben, sich um andere kümmern zu können und sie trotzdem in der Eigenverantwortung und in die Selbstständigkeit zu führen, also im Sinne von selbstständig arbeiten, das ist das, was ich damit meine.
Ach, schön. Wenn du dir, das jetzt als Abschlussfrage, wenn du dir jetzt einen Raum vorstellen könntest, wo Care als Leadership-Kompetenz im Mittelpunkt steht und Gleichberechtigung, wie würdest du diesen Raum beschreiben? Wie sieht der aus?
Die überfordert mich, die Frage.
Kein Thema, dann vielleicht anders formuliert. Wenn du an ein Team denkst, wo eine Führungskraft ist oder wo das auch Werte sind, wo Care, oder vielleicht war es ja schon mal ein Projekt, wo das schon eher so gelebt wurde. Wie hat sich das geäußert? Wie sah das aus? Oder wie würde es in deiner Wunschvorstellung aussehen?
Das würde für mich so aussehen, dass das Team aufhört, oder was heißt aufhört, aber das Team einen Fokus hat, nicht nur Prozesse zu verwalten, sondern auch anfängt, Lebensrealitäten mit einzubinden in den Alltag und mitzugestalten.
Oh, das ist schön. Das ist schön. Da stelle ich gar keine weitere Frage. Wirklich sehr gerne. Laura, es war wirklich richtig schön, dass wir hier nochmal so zusammengekommen sind. Danke für deine Zeit.
Danke auch für die Einladung.
Sehr gerne und auch natürlich an unsere ZuhörerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, wie Gleichberechtigung, Leadership, Arbeitskultur, wie man das alles irgendwie gut zusammenbringen kann mit dem Fokus, was die liebe Laura hier heute beschrieben hat, meldet euch gerne bei Laura oder natürlich auch bei uns. Und dann geben wir da gerne natürlich noch ein paar Tipps mit an die Hand. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.